nur Golf auf meinsportradio.de.
Es sollte das Comeback von Tiger Woods werden, aber es wurde das Comeback von Bubba Watson. Die Genesis Open 2018 in Pacific Palisades in Kalifornien haben Bubba Watson endlich wieder auf die Siegerstraße gebracht und alle Rücktritts Gedanken, die er in den letzten Jahren doch gehegt hat in dieser zweijährigen Durststrecke, wohl ad acta gelegt. Das ist unser großes Aufmacherthema heute hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Dazu gucken wir natürlich auch noch auf die European Tour und auf ziemlich bescheidene Leistung aus deutscher Sicht. Auch da müssen wir heute mal ein bisschen schimpfen. Malte Asmus und Desiree Wolf werden das übernehmen. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, bevor wir böse werden und dann mal wirklich so die Stirn runzeln und mal auf den Tisch hauen in Sachen deutsches Golf, schauen wir erstmal in die USA zur Genesis Open und zu diesem Sieg von Bubba Watson. Man sagt ja gerne, gerade Jahre sind Bubba Watson Jahre. Und zumindest in diesem Jahr stimmt es mal wieder. Der Masters-Sieger von 2012 und 2014 schickt sich 2018 jetzt wieder an, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Bei der Genesis Open hat er es geschafft. Mit minus 12 sich das Turnier gesichert. Zwei Schläge vor Kevin Na und Tony Finau. Und wir gucken auf Bubba, der nach seinem Sieg ja zu Tränen gerührt war. Denn das war schon ein ganz, ganz wichtiges Ding für ihn. Das sagte er bei den Kollegen von CBS.
It means a lot. My goal has always been to get 10 wins, and so this got to my 10th win. There's so many emotions going through my head right now. Never know if you're going to play good again. Never know if you're going to be able to lift a trophy again. So many things. I thought about retirement. I mean, there's just so much stuff going through my head right now. I can't believe I'm going to lift a trophy.
Ja, man kann es wirklich richtig hören, wie er es mit dieser ganzen Situation umgegangen ist in den letzten zwei Jahren, diese Durststrecke. Und zur Hälfte des Turniers hat er ja auch noch gesagt, irgendwie komme ich mit diesem Gras hier nicht zurecht.
Ja, das hat er aber offensichtlich gut in den Griff bekommen. Und Bubba Watson ist sowieso dafür bekannt, natürlich ein sehr emotionaler Mensch zu sein. Und also man würde jetzt von außen natürlich sagen, das stelle ich nicht so an, du hast zwei Jahre nicht gewonnen, du hast schon einen Haufen PGA-Tour-Siege. Das ist doch kein Grund zum Weinen. Aber erstens, das ist Bubba und er ist einfach so. Jetzt so im Vergleich zu Ted Potter letzte Woche, da hatte, glaube ich, Ted Potter tatsächlich so von außen betrachtet mehr Grund für Tränen. Aber es ist tatsächlich so, dass Bubba in praktisch allen Belangen seines Daseins ein sehr singulärer Spieler ist. So auch in seinen Emotionen, was ihn sehr, sehr sympathisch macht, finde ich, oder auf jeden Fall auch sehr, sehr spektakulär macht. Und für Bubba war das eine sehr, sehr harte Zeit in den letzten zwei Jahren. Und wir alle haben, glaube ich, vermisst, dass er da mal wieder Zeichen setzt, weil sein Golfspiel sich halt von dem aller anderen durch eine große Qualität unterscheidet. Und das ist einfach sein Instinkt und sein Bauchgefühl. Wir haben mal Phil Mickelson und John Rahm verglichen und gesagt, John Rahm spielt mehr aus dem Bauch raus. Das kannst du aber immer noch komplett natürlich knicken im Vergleich zu Bubba Watson. Bubba Watson hat nie einen richtigen Golf-Pro gehabt. Der hat sich das im Prinzip mehr oder weniger selbst beigebracht. Und bei ihm ist alles Instinkt, wenn du ihn fragst. Der hat auch bei dem Turnier dann irgendwie wohl mit Aaron Baddeley zusammen irgendwie über das Putten gesprochen oder so. Und Baddeley wollte dann da analytisch rangehen. Ja, was machst du oder was denkst du, wenn du das und das tun willst? Und Bubba hat ihn nur verständnislos angeguckt und gesagt, ich weiß es nicht. Und ich glaube eben, dass im Fall von Bubba Watson der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man auch an diesem System nichts ändert. Das ist genau, also in noch viel, viel, viel verschärfterer Version dieses Phänomen, dass das wirklich einfach absolut nach Gefühl und aus dem Bauch rausgeht, der visualisiert nur, der rechnet nicht. Also er ist noch mal 3000 Mal das größere Gegenteil von Phil Mickelson. Der versucht, sich eine Flugkurve vorzustellen. Der versucht, den Putt reinzudenken, stellt sich da was bei vor, aber der rechnet nicht. Und der wird niemals rangehen und sagen, jetzt mache ich hier mal so und das Break ist so und dann spiele ich 3 Meter hier und dann wird er nach links abbiegen. Diesen Weg geht er nicht. Und wenn natürlich dieses Instinkt und aus dem Bauch rausgolfen dann nicht funktioniert, wenn das System irgendwie so ein bisschen angeditscht ist, was es jetzt war in letzter Zeit, ist es halt ganz schwierig, diesen Touch wiederzubekommen. Jetzt hat er ihn aber wiederbekommen und hat ihn auch auf einem Platz wiederbekommen. Die Genesis Open werden da in Pacific Palisades gespielt. Das ist ein Platz, wo du eben ganz, ganz viele so gemeingesetzte Fahnenpositionen hast, die viele Spieler einfach gar nicht erst versuchen anzuspielen. Die spielen halt geradeaus aufs Grün und lassen sich dann halt einen langen Putt. Und da ist dieses Baba-Golf, dieses völlig verrückte, absolut abgefahrene Golfspiel natürlich absolut prädestiniert dafür, wenn es funktioniert. Es hat halt wirklich sehr lang nicht funktioniert, lag aber auch an körperlichen Voraussetzungen tatsächlich. Er hat auch so eine ganz mysteriöse Krankheit mal gehabt, hat wahnsinnig viel Gewicht verloren. Und insofern, also was da jetzt genau war in den letzten zwei Jahren, werden wir wahrscheinlich nie rauskriegen. Und wahrscheinlich weiß er selber auch gar nicht so ganz genau. Aber dass er jetzt diesen 10. Sieg eingefahren hat, der ihm so wichtig war in seiner Karriere, freut mich ungemein für ihn.
Definitiv. Und diese Gedanken an den Rücktritt, die waren schon sehr, sehr konkret. Das war mehr als ein aus dem Bauch heraus das einmal sagen. Das hat er mehrfach mit seiner Frau durchdiskutiert, ob er denn tatsächlich die Golfschläge an den Nagel hängen soll. Er war wirklich kurz davor. Auch das hat er gestern im Interview nochmal gesagt.
Yes, I've mentioned it about 10, 12 times to my wife. We've sat down and had many talks about it because physically I wasn't where I needed to be to keep continuing to play.
Ja, dieser physische, dieser körperliche Zustand, den hatte Desiree schon gesagt, mit dieser mysteriösen Krankheit, hat ihm doch sehr, sehr zugesetzt. Mittlerweile ist er aber zum Glück geheilt und ja, auch auf dem Weg zurück. Das hat dieses Turnier bewiesen, durch das er sich ja durchgespielt, durchgekämpft hat auch ein bisschen. Erste Runde 68, zweite Runde 70, dann diese starke 65 vom Samstag, die ihn in Position geschoben hat und dann die 69, die es am Ende dann gerichtet hat und die... Diesen Turniersieg, den hat er im Grunde an der 14 unter ganz besonderem Druck abgesichert. Desiree, der kam an dieses Loch, hat den Abschlag in den Bunker gespielt und dann kam er auf die Idee, ich muss eigentlich mal aufs Klo. Und dann hat er mit seinem Caddy und mit Turnierverantwortlichen gesprochen und auch mit Kollegen und hat gesagt, wo ist denn hier das nächste Klo? Wo ist denn hier das nächste Klo? Da hat er gehört, beim nächsten Loch, da ist es, da kannst du dir eine Auszeit nehmen, spiel noch ein paar Schläge und dann läuft das. Und er hat... Ja, Baba gedacht, naja gut, mache ich es möglichst kurz, es ist doch etwas dringend, ist zum Bunker gegangen, wo sein Abschlag gelandet ist und hat von da aus den Ball auf diesem Par 3 eingelocht, hat ein Birdie gespielt und durfte dann mit einer beruhigenden Zweischlagführung erstmal kurz austreten.
Genau, und das hat bei mir auch schon funktioniert. Nicht, dass ich auch nur annähernd in irgendeiner Liga mit Baba Watson spielen würde, aber ich war auch mal an Loch 9 und musste ganz dringend auf Toilette. Und mein Flightpartner hat zu mir gesagt, na, du darfst nur aufs Klo, wenn du jetzt Birdie spielst. Und dann habe ich halt gedacht, gut, okay, dann spiele ich halt eins und habe auch eins gespielt und bin dann aufs Klo gerannt. Insofern manchmal kann Druck auch in diesem Sinne durchaus förderlich sein fürs Golfspiel, kann ich nur empfehlen. Das war natürlich eine super Situation. Vor allen Dingen so nett ist, dann er stellt sich in den Bunker, er macht diesen Bunkerschlag und es war eben natürlich, er hatte ja vorher natürlich mit einem Caddy diskutiert, wie man es ihn genau anlegt und so weiter. Und sein Caddy, also Scott, hat zu ihm gesagt, man, you haven't held a bunker shot in a while. Das war aber schon eher, also vom Tonfall her vielleicht etwas anders, so ein bisschen aufmunternd gemeint. Und dass er jetzt sozusagen diese lange Durststrecke jetzt gar nicht mal beenden darf. Und als er dann den Bunkerschlag eingelocht hat, hat er zu seinem Caddy dann hingedeutet, so völlig begeistert natürlich. Und hat, also man hat richtig gesehen, wow, du hast es gesagt und ich habe es dir gezeigt. Und der Caddy hat dann zu ihm gesagt, nein, du wolltest doch einlochen, so quasi, weil du aufs Klo musst. Also es war eine total lustige Situation, wie da gegenseitig die Schuld für diesen geglückten Bunkerschlag hin und her geschoben wurde. Aber es war also auf jeden Fall, aufs Klo gehen hin oder her, war das der absolute Wendepunkt letztendlich, weil an den Löchern zuvor hatte halt Baba Watson die Führung kurzzeitig aus der Hand gegeben und da gab es durchaus mehrere Kandidaten, die da eben extrem auf die Pelle gerückt sind. Und ab dieser 14 hatte er dann eine Zweischlagführung, die er dann auch nicht mehr aus der Hand gegeben hat. Insofern war das also nicht nur wichtig für seinen Körperhaushalt, sondern auch für das weitere Fortkommen seiner Back 9 und dann hat er das wirklich souverän nach Hause gespielt.
Definitiv und hat zum dritten Mal im Riviera Country Club einen Sieg davontragen können, übrigens 2014, 2016 und 2018. Also der Mann hat insgesamt
schon
10,
wieder so eine Serie,
ja,
ne?
Ja,
das mit ist, den Zweierzahlen.
Er hat's einfach drauf mit den geraden Jahren, also Baba Watson ist zurück und er hat sich eben durchgesetzt. Ich sagte es vorhin schon, gegen Kevin Na und Tony Finau, die auf der Schlussrunde ebenfalls eine 69 gespielt haben, sich auch nochmal in Position gebracht haben und eben diesen Druck auf Baba Watson ausgeübt hat. Ein anderer hat auch Druck ausgeübt, der ist am Ende auf dem geteilten 6. Platz gelandet, redet seit Wochen davon, dass er ganz kurz vor dem nächsten Turniersieg steht, dass da nur noch Nuancen fehlen. Phil Mickelson nämlich, der landete am Ende mit 4 Schlägen Rückstand auf dem geteilten 6. Platz. Desiree, der kommt tatsächlich dem Turniersieg immer, immer näher. Scheint die Form so zu stimmen, dass es gerade beim Masters klappen könnte?
Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall gerade eine absolute Linkshänderzeit. Letzte Woche auch schon Ted Potter. Das gab es sehr, sehr lange nicht mehr, dass zweimal hintereinander ein Linkshänder tatsächlich ein Turnier gewonnen hat. Das hat Mickelson nur mit sich selbst quasi geschafft, also einfach selbst zweimal hintereinander gewonnen hat. Und das ist schon einige Jahre her. Für Augusta sind die Lefties natürlich sowieso auch gerne mal gut mit dabei aufgrund der Anlage des Platzes. Also auf der einen Seite muss man immer sehen, Mickelson ist natürlich eins der Aushängeschilder des amerikanischen Teams und in der Berichterstattung wird er natürlich entsprechend beleuchtet. Das ist ja auch zu Recht, auch mit seinen Platzierungen. Und also er hat inhaltlich schon recht, er kommt dem immer näher, was dazu nötig ist, einen Turniersieg einzufahren. Aber es wirkt auf mich dann trotzdem manchmal so ein bisschen wie wöchentlicher Pep-Talk, wenn du dann im Fernsehen stehst und sagst, ja, es wird immer besser. Ein Ansatzpunkt von ihm, der mir tatsächlich gut gefällt, auch in Richtung auf potenzielle Turniersiege ist, dass er jetzt inzwischen sagt, okay, das ist jetzt nur noch eine Sache von mal hier einen Schlag verlieren oder eben nicht verlieren und mal da, aber der Unterschied zwischen einem Turniersieg oder eben keinem Turniersieg ist nicht, dass ich mein Spiel komplett finden oder neu finden muss. Ich suche es jetzt auch nicht mehr, sondern also er ist schon, also er betrachtet sich da halbwegs als angekommen, was wichtig ist, weil auch diese ganze Putterwechselgeschichte bei ihm, die hatten wir ja auch schon vor einiger Zeit, bringt natürlich einfach nur Instabilität ins ganze System. Und es kann tatsächlich passieren, er hat das Potenzial hat er, aber gut, dass wir kein Phrasenschwein haben, das Potenzial haben natürlich auch ganz viele andere. Insofern würde ich ihn jetzt nicht als meinen Top-Tipp für Augusta nehmen. Da wäre ich jetzt so mit dem Momentum diese Woche fast noch eher bei Bubba Watson, wobei ich auch das nicht zwingend jetzt glaube, auch wenn es schon wieder ein geradzahliges Jahr ist. Aber die sind jedenfalls beide richtig gut dabei im Moment. Und Phil Mickelson hat übrigens auch die Leistung von Bubba Watson honoriert. Und also klar, also das ist ein fairer Typ, aber hat auch gesagt, dass eben dieser Platz im Riviera Country Club, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, bin zu doof dafür, sorry. Also da... Dieser Platz da ist eben wirklich für dieses verrückte Spiel von Bubba auch sehr geeignet, für dieses sehr vorstellungskräftige Spiel, für dieses die Fahnen anpeilen. Und er sagt halt auch, das können wenige und machen wenige, so riskant wie er. Und dann ist es nämlich halt auch echt eine Pracht, dazu zu schauen. Das hat so Spaß gemacht, wie Bubba Watson da zum Teil die Fahnenpositionen angespielt hat. Und das ist natürlich auch... Da kann natürlich auch ein Phil Mickelson zuschauen und sagen, das ist schon eine Riesenqualität von ihm einfach. Und dieses Baba-Golf, dieses ein bisschen Verrückte, habe ich schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen.
Und wenn uns das aus der Nase gegangen wäre, wenn er tatsächlich zurückgetreten wäre, dann hätten wir es nie mehr so in der Form sehen können. Da hätten wir uns Alternativen überlegen müssen, wie auch Bubba Watson sich Alternativen hätte überlegen müssen, was er denn statt Golf macht. Aber das hat er auch gestern in dem Interview mit CBS gesagt. Die hätte er schon gehabt. Also beschäftigungslos wäre er definitiv nicht gewesen.
Well, I have a car dealership, a candy shop and a baseball team. So we'd had something to do.
Also der wäre nicht vor Langeweile umgekommen.
Das nicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass seine Frau ihm gesagt hat, stell dich nicht so an, jetzt spiel halt gefälligst mal Golf, das kannst du am besten. Das hat er auch ungefähr so wiedergegeben. Und er sagt auch, she's stronger than me. Also das war wirklich so, dass, glaube ich, da die Familie auch ein großer Rückhalt für ihn ist oder auch ein großer Push dann ist. Und ich glaube, ein Typ wie Bubba, der so emotional ist, aber auch natürlich ein bisschen... wie soll ich sagen, nicht wankelmütig, das ist das ganz falsche Wort, aber so ein bisschen instabil natürlich auch durch diese Emotionalität und durch sein Instinktspiel. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass da eine Frau im Hintergrund ist, die sagt, hey, jetzt stell dich nicht so an, jetzt geh da raus, Golf spielen kannst du am allerbesten und das wird schon wieder klappen und irgendwann hast du auch einen nächsten Turniersieg. So ungefähr stelle ich mir das vor und so ungefähr muss es auch gelaufen sein. Und trotz seiner Alternativen, die er natürlich hat, und das ist ja auch alles ganz nett, würde ich ihn sehr gerne noch einige Jahre auf dem Golfkurs sehen. Und wenn er so spielt wie jetzt bei der Genesis Open, dann macht das auch wirklich Spaß.
Definitiv, das macht auf jeden Fall Spaß. Martin Keimer, der hat auch über Teile des Turniers Spaß gemacht, zumindest auf der zweiten Runde. Da hat er sich eigentlich mal richtig in Position bringen können, aber das hat er nicht nutzen können. Nach einer 73 zum Auftakt kam die 67 am Freitag und da lag er schon in den Top 15, aber hat er nicht halten können, leider.
Ja, nee, da kam am Wochenende leider eine 75 am Moving Day, also leider Moving Day ganz in die falsche Richtung interpretiert und dann eben noch eine 71er Schlussrunde, die dann nicht gut genug war, um ihn da noch in die Top 50 zu katapultieren. Ja, diese 75 ist halt schon wirklich super schade. Also da hat er wirklich schon gleich mal auf den ersten, nicht auf den ersten drei, aber auf von noch zwei bis vier gleich mal drei Bogies gespielt und dann bist du halt schon so richtig draußen aus der Runde. Er hat sich dann gefangen, konnte dann zwei Birdies noch nachliefern, hat dann praktisch die Frontline an dem Samstag dann mit plus eins erstmal irgendwie erledigt. Aber dann auf den Backnine nochmal drei Bogies hinterhergespielt. Und du kannst natürlich auf so einem Platz nicht sechs Bogies spielen. Das geht halt nicht. Also nicht, wenn du da nicht noch mindestens ebenso viele Birdies und gerne noch einen Eagle nachlieferst. Und das war halt nicht möglich. Man sieht schon, dass der Platz natürlich jetzt nicht irgendwie, der schenkt dir nicht wirklich was. Es gab keine einzige bogiefreie Schlussrunde übrigens auch. Nur mal so für die Statistik. Mhm. Aber diese Samstagsrunde von Martin war einfach überhaupt nicht gut genug. Und am Sonntag, da ist dann auch nicht mehr so viel zu machen. Da war es dann irgendwie mit zwei Birdies und zwei Bogies einfach ausgeglichen. Er spielt eine Paarrunde, ist ein paar 71 Course. Ja, also geteilte 53. Da hätte ich mir mehr erwartet und ich glaube, er sich selbst einfach auch.
Und wer sich auch mehr erwartet hätte, wäre wahrscheinlich Graeme McDowell gewesen. Der war vor der Schlussrunde zwei Schläge hinter der Spitze, also nach 54 Löchern durchaus gut mit dabei. Er wartet ja auch schon seit 2015 auf den nächsten Sieg, aber der muss noch länger auf sich warten lassen, denn auf der Schlussrunde dann eine 77 zu spielen und 23 Plätze auf den geteilten 26. zurückzufallen, das ist dann doch ein herber Schlag ins Kontor für den Nordiren. Auch da müssen wir mal gucken, wie es für den dann in den nächsten Wochen weitergeht, wie er sich vor allen Dingen von diesem Sturz dann erholt, obwohl er hat ja in seiner Karriere auch schon einiges erlebt. Der ist ja erfahren, der wird damit sicherlich umgehen können. Apropos erfahren, das ist der Mann auch, der bei diesem Turnier eigentlich im Mittelpunkt stand. Mitausrichter, Host und eben auch viel umjubelter und viel beachteter Comebacker Tiger Woods nämlich. Und über den sprechen wir gleich hier noch, über seinen Auftritt beim Turnier bei der Genesis Open, der leider nach dem Cut schon beendet war. Hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Tiger Woods, jetzt unser Thema hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Genesis Open, das sollte für Tiger Woods nicht nur ein Turnier werden, was er selbst als Host betreut und wo er am Wochenende dann so ein bisschen den Grußaugus spielen kann, sondern er wollte eigentlich sportlich dort ordentlich wieder was leisten und sich mal wieder zeigen. Aber nach zwei Runden war das Unternehmen Genesis Open für Tiger Woods dann leider beendet. Die Schlagzeilen vor dem Wochenende, die hatte er geschrieben. Am Wochenende haben wir eben gehört, Bubba Watson dann derjenige, dessen Leistung dann auch nicht von irgendwelchen Tiger-Schlägen überschattet wurde. Von daher für Tiger Woods schade mit dem Cut. Für Bubba Watson eine tolle Sache. Er kriegt die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Aber Desiree Tiger, über den müssen wir natürlich auch sprechen. Was zeigt uns denn dieses Comeback von Tiger? Zunächst einmal, dass er tatsächlich gesund ist, dass er keine Schmerzen hat und dass er in der nächsten Woche dann auch bei der Honda Classic wieder spielen wird. Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, aber das Spielerische, das hat dann doch ein paar Fragezeichen noch geliefert und vor allen Dingen auch ausgesagt, da ist noch jede Menge Rost.
Ja, und dummerweise so ein bisschen an allen Fronten. Also es ist jetzt so ziemlich alle Aspekte des Spiels haben ihn da am zweiten Tag zeitweise zumindest im Stich gelassen, manchmal auch abwechselnd. Und also selbst sein Putten, was eben am ersten Tag eigentlich noch sich ganz gut angefühlt hat wohl, ist dann im Laufe des Nachmittags dann leider auch noch entschwunden und also er hat da noch besser begonnen, aber dann den Touch verloren beim Putten, aber er hat halt vor allen Dingen auch die Abschläge irgendwie wild verteilt. Und auch die Eisenschläge waren zeitweise nicht irgendwie okay. Also er hat auch mit dem Eisen einige Fairways nicht getroffen. Also obwohl er dann schon zum langen Eisen gegriffen hat, war das einfach nicht präzise. Und das ist auch bei den, wenn du dir mal die Par 3s anschaust, der hat nur 2 von 8 Grüns getroffen. Also von seinen 2 Runden hat er ja eben jeweils 2x4 Par 3s gespielt und nur bei 2 davon war er wirklich mit dem Abschlag auf dem Grün. Das ist natürlich eine verheerende Bilanz und du kannst nicht dauernd von außen einchippen und alles. Also das ist so ein bisschen arg wild. Du hast die Positiver schon genannt, nämlich A, dass er gesundheitlich fit ist und B, dass er nächste Woche bei der Honda Classics startet. Auch jetzt eben in der Woche direkt nach einem anderen Turnier. Und ich würde C noch hinzufügen, dass er selbst auch jetzt wirklich so gut wie möglich damit umgeht. Sprich, er heult jetzt nicht öffentlich rum und sagt irgendwie, ja, alles doof. Sondern er sagt, okay, ja, das und das hat nicht so geklappt und das war nicht gut, muss ich verbessern. Also er hat da einen sehr, sehr professionellen Zugang und eine sehr professionelle Herangehensweise. Aber es ist halt die Frage, wie das nächste Woche bei der Honda Classic läuft. Die Bear Trap ist da zum Teil wirklich unbarmherzig und wenn er da die Abschläge so setzt, dann bringt ihn das natürlich auch in die Bredouille. Und also da wird's jetzt spannend zu sehen sein, wie er dann mit dem anderen Platz umgeht. Klar sind dann auch andere Gräser, auf die übrigens auch Rory McIlroy hofft, der mit dem Putten auf dem Poa Gras da auch nicht zurechtkam. Aber also Poa Anua ist eben eine komplett andere Grasart, die da spielen im Rivera Country Club und in Florida wird es dann wieder Bermuda sein, was zum Beispiel Rory jetzt lieber mag. Wir werden sehen, ob das auch bei Tiger dann der Fall sein wird. Aber ja, also es ist so Licht und Schatten einfach. Es ist gut, dass er wieder dabei ist, aber er hat es da noch nicht irgendwie wirklich richtig ins Turniergeschehen eingreifen können, im Sinne von wirklich alle 4 Tage mitspielen können und ist da auch noch weit entfernt von einem Turniersieg. Wir werden sehen, wie sich das jetzt weiter verhält.
Rory McIlroy, gutes Stichwort, geteilter 20. geworden. Der war mit Tiger Woods auf den ersten beiden Runden unterwegs, also in einem Flight zusammengelost worden. Und der hat sich auch zur Situation von Tiger Woods geäußert, hat unter anderem gesagt, naja, also dieses Chaos, was Tiger Woods da fabriziert und wofür er sorgt, also Fanaufstände im Grunde und riesen Menschenmassen, die sich dann immer um die Fairways säumen, wenn Tiger Woods irgendwie abschlägt. Das ist auch was dem Comeback von Tiger Woods nicht unbedingt entgegenkommt. Dieses Chaos, so hat's Rory McIlroy selber gesagt, was dadurch entsteht, dass Tiger eben einfach da ist, dass da eben so viele Fans kommen und entsprechend auch Stimmung machen und ihm natürlich auch Sachen reinrufen. Das würde Tiger Woods einen halben Schlag pro Tag kosten und wenn man das aufsummiert, sind es am Ende dann auch 2 Schläge, die er allein dadurch schon verliert, dass so viele Tumulte darum sind. Wie würdest du das einschätzen?
Dass es nicht nur ein halber Schlag ist pro Tag. Also es ist genau das, was ich auch im Vorfeld schon gesagt habe bei unserer Berichterstattung, dass es bei Tiger immer das Problem ist, dass er eben in diesen Whirlwind von Publikum und Medienaufmerksamkeit zurückkommen muss und dass er nicht die Chance hat, das irgendwo zum Beispiel, also geht auch bei ihm natürlich nicht, da wäre es genau dasselbe, aber wenn er jetzt auf der European Tour ein unbekannter Spieler ist und da in Malaysia irgendwo spielt, wo kaum Zuschauer sind, so ein bisschen überspitzt formuliert, dann kannst du da mal ganz in Ruhe austesten, wie die Lage denn so ist. Und diese Chance hat er nie, weil er natürlich seit Jahrzehnten im Blickpunkt des Interesses steht. Das Turnier-Host-Dasein an sich zieht auch schon Energie. Das hatten wir auch schon bei Rory, dass er dann bei den Irish Open dann auch schon so ein bisschen einfach müde wirkte von dem ganzen Presserummel. Das zieht einfach auch Kraft ein bisschen. Du bist immer dann am besten dran, wenn du dich komplett einfach nur auf dich konzentrieren kannst und am wenigsten Ablenkungen hast, also so wenig wie möglich zumindest, und dann ganz in Ruhe dein Spiel durchziehen kannst. Und diese Situation ist für Tiger quasi unrealistisch. Und insofern ist es ja klar, dass er bietet Spektakel. Das ist ja auch der Grund, warum wir ihn alle wieder zurücksehen möchten. Aber das ist halt auch alles dann sehr kräftezehrend. Also nicht nur seine Spielweise, sondern auch die Reaktion des Publikums darauf. Weil die natürlich auch wenn sie noch so positiv ihm gegenüberstehen und ihn anfeuern, aber dieses ganze Bohai drumherum drückt natürlich auch noch mehr auf ihn. Das ist natürlich dann auch nochmal irgendwie eine Erwartungshaltung und da will er seinen Fans dann auch was bieten. Und insofern kann ich Rory absolut verstehen in seinen Bemerkungen. Ich würde nur aus den 4 halben Schlägen 4 ganze Schläge machen, wahrscheinlich eher so. Ja. Also im Falle von Tiger ja, weil bei ihm einfach dieser zusätzliche Hype noch mehr dazukommt. Und im Moment ist er eben nicht in der Lage. Früher hat ihn das einfach nur gepusht und da ist er auf diesem Strom oder auf diesem, wie so ein Luftkissenboot war das ja, dann letztendlich hat er sich da tragen lassen können von den Fans, wenn es läuft. Aber wenn du natürlich die Form suchst, ist sowas eher hinderlich.
Aber diese Form, die wird er wiederfinden, da ist sich Rory McIlroy auf jeden Fall sicher. Er hat gesagt, Tiger Woods fehlt nicht viel, um dann wieder auf allen Zylindern richtig Feuer zu geben, aber er braucht eben diese Schärfe, diese ja auch Entschlossenheit und vor allen Dingen auch diese Sicherheit, die man sich nur durch Turnierrunden einfach holen kann, und die wird er sich jetzt ja holen, zumindest diese Turnierrunden 2 werden es auf jeden Fall sein bei der Honda Classic. Tiger Woods selber hat natürlich auch seinen Auftritt jetzt im Riviera Country Club kommentiert, hat gesagt, naja, ich hätte natürlich gerne am Wochenende noch gespielt, aber er hat sich auch selber zu seinem Gesundheitszustand geäußert und hat gesagt, da ist alles bestens, bis auf kleinere Wehwehchen. Wir hören mal rein.
I'm very pleased. I'm very excited about it. I wish that I would have 2 more competitive rounds to head into next week, but that's not the case. But I got a chance to do some work and I'll go do some work. My feet feel fine, you know, they're a little bit sore and knees are a little bit sore, but that's just all age.
Ja, nur die altersüblichen Wehwehchen bei einem über 40-Jährigen.
Das ist nur das Alter, auch süß. ja, solange es tatsächlich nur das Alter ist und nicht irgendwelche Nachklänge von vorangegangenen Wehwehchen, ist ja alles gut. Ich fühle mich dahingehend so ein bisschen bestätigt, als ich nie verstanden habe, warum so ein absoluter Hype um ihn gemacht wurde. Also ein Hype im ungesunden Sinne von, ja, Tiger kann auch gewinnen, wenn er jetzt wieder zurückkommt. Das ist einfach, finde ich, von mehreren Seiten aus, auch von Expertenseiten aus, manchmal einfach ein bisschen übertrieben. Und das ist auch was ihm halt nicht weiterhilft. Er soll es mal spielen und mal gucken, ob der Körper hält. Das ist sowieso die nächste Frage. Also ich will jetzt wirklich nicht pessimistisch wirken. Aber das Gesundheitliche ist im Vordergrund. Das muss jetzt erstmal, im Prinzip müsste, weißt du, bei einem normalen Spieler, der er natürlich nie war und nie sein wird, wäre im Vordergrund nach der Verletzungshistorie, die er hat. Ich glaube, da wäre jeder Spieler dankbar, wenn er einfach nur eine Saison mit einer passablen Anzahl von Turnieren einfach nur verletzungsfrei und beschwerdefrei durchspielen kann. Und mehr würdest du wahrscheinlich nicht verlangen. Und bei Tiger ist halt der Druck von allen Seiten und er selbst macht den sich nicht mehr so wie schon mal gehabt, aber auch immer noch ein bisschen, und dann wird das Ganze halt viel schwieriger. Ich würde mir jetzt erstmal wünschen, dass da gesundheitlich alles okay bleibt. Und dann wird er schon seinen Weg wieder finden, und aber auch sämtliche Aussagen, ja, und da ist kurz vor einem Turniergewinn, das hilft ihm jetzt eigentlich auch nicht weiter, das ist sicher motivierend gemeint, aber das kann alles passieren. Wir wissen, wie schnell im Golfsport sich Dinge einrenken können und man dann auch tatsächlich ja den Touch wiederfindet auf den Grüns und so weiter. Aber im Moment ist Tiger noch ein Stück von weg und ich würde ihn eigentlich lieber in Ruhe lassen, als dauernd noch mehr Druck auf ihn auszuüben.
Dann lassen wir ihn für heute auch in Ruhe, werden ihn natürlich dann in der nächsten Woche bei der Honda Classic weiter beobachten, dann auch den Druck wieder intensivieren und spätestens am Montag hier bei nurgolf auf meinsportradio.de dann ein Fazit seines Turnieres ziehen. Wir hoffen natürlich, dass er über 4 Runden da bei der Honda Classic dann auch wirklich durchspielen kann, aber wir wollen keinen Druck ausüben. Tiger, mach so, wie du kannst, und dann werden wir mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Bei uns sind wir noch nicht am Ende, wir gucken gleich auf die European Tour, weil Desiree vorhin gesagt hatte, ein normaler Spieler. Wir kommen gleich zu ganz normalen Spielen und auch zu leider mittlerweile normalen Ergebnissen aus deutscher Sicht, denn die waren beim Turnier in Oman nicht besonders berühmt. Das gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen zur European Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, blicken in den Oman NBO Oman Open, zum ersten Mal auf der European Tour ausgetragen. Ein Turnier, was zuvor auf der Challenge Tour stattfand und was auch schon deutsche Sieger hatte. Bernd Ritthammer zum Beispiel, der hat hier schon mal gewonnen bei diesem Event und war auch in diesem Jahr dann auf der European Tour bei diesem Turnier am Start, hatte sich auch ein bisschen was ausgerechnet, wurde am Ende aber nichts, wie so viele Deutsche, die am Start waren. 4 von 5 nämlich wurde es am Ende nichts mit dem Cut. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vorher werden wir aber den Sieger bewerten und vor allen Dingen dem Sieger gratulieren können. Und das war der Niederländer Joost Luiten. Der hat seinen 6. Titel auf der European Tour eingefahren, hat sich auf der Schlussrunde mit einer 68 und mit minus 16 insgesamt den Sieg 2 Schläge vor Chris Wood gesichert. Dritter wurde der Franzose Julien Gurrier. Also so das Ergebnis und wir hören den Sieger, Joost Luiten, Interview mit der European Tour.
Yeah, it feels great, you know, it's I didn't know what to expect when I came here, but to play a course like this, which is in great conditions, it's a great technical golf course as well, and it was beyond my expectation. And to hold the trophy, it's even better. I had a great start. That's what I was looking for, and I hit some nice ones in close, rolled in a couple nice putts, and then you know, that gets you in the right position where you want to be. I had a couple bogeys on the front nine as well, but I recovered from that with a couple nice birdies on the back nine.
Also, Joost Luiten, der hat seine 68er Schlussrunde zusammengefasst. Die Serie, für ihn war es aber in der Woche gar nicht so gut losgegangen. Mit einer 72 zum Start, da drohte er zunächst auch so mal vielleicht in Richtung Cut nicht schaffen zu rutschen, aber das hat er gut korrigiert und sich dann vor allen Dingen auch gesteigert, auch wenn es am Schlusstag jetzt nicht seine beste Wochenplatzierung war oder bestes Rundenergebnis war. Da waren insgesamt die Scores natürlich höher, weil auch die Pin-Positions natürlich etwas schwieriger gesetzt waren.
Also er hat am ersten Tag tatsächlich nur diese Even-Paar-Runde gespielt, die noch so mittelereignislos eigentlich war. Das einzig wirklich Blöde war ein Double-Bogey an der 10. Und er hat aber auch ein weiteres Bogey noch gespielt, hat das aber alles mit Birdies ausgleichen können und hat aber halt am zweiten Tag dann mal so richtig gezeigt, wie man diesen Platz spielen kann. Hat 8 Birdies rausgefeuert, demgegenüber nur 2 Bogies und entsprechend dann die minus 6 und das gleiche am Moving Day nochmal und zweimal diese minus 6 Runde hilft natürlich dann schon enorm weiter. Und er hat, was eben auch wichtig war auf dem Platz, die Bogies halt in Grenzen halten können dann an den Folgetagen. Am zweiten Tag 2, am dritten Tag nur 1 und am Schlusstag auch nochmal 2, aber eben immer mit wirklich viel Birdie-Möglichkeiten, mit viel gespielten Birdies, 6 Birdies auch auf der Schlussrunde. Und entsprechend hat er das halt genau richtig gemacht, auch für diesen Platz, auch für die Fahnenpositionen. Und er war wirklich on fire. Wenn du dir die Schlussrunde angeschaut hast, hat er wirklich immer sich in eine aussichtsreiche Möglichkeit bringen können, unglaublich viele Birdie-Chancen rausgespielt und halt wirklich toll die Fahnen angegriffen. Und dann, dann gibt's halt auch so einen Score. Und diese minus 4, die er gespielt hat am Schlusstag, die hat halt auch gereicht, um das Feld auf Abstand zu halten.
Und eben auch Chris Wood, der bogeyfrei geblieben war an diesem Schlusstag und der sich insgesamt ja mal wieder von seiner besseren Seite präsentiert hat mit diesem zweiten Platz, denn bei seinen ersten 3 Saisonstarts, da hat er allesamt den Cut verpasst. Jetzt ist er also wieder auf Kurs, hat mal wieder die Luft des Wochenendes schnuppern können und das ist für ihn natürlich auch eine schöne Sache. Der Franzose Julien Gurrier, den haben wir noch nicht so oft oben irgendwo am Leaderboard sehen können.
Nee, tatsächlich nicht. Der ist auch jetzt wirklich, hat bisher nur auf der Challenge-Tour natürlich gewonnen. Hat bisher noch nicht die Riesenleistungen irgendwie gezeigt, aber es gehört halt zu dieser doch präsenten französischen Fraktion, würde ich fast sagen, die mich immer wieder durchaus begeistert. Also die haben einfach viele Spieler, die da in the mix sind. Und er hat jetzt in diesem Jahr wirklich sukzessive gute Ergebnisse gezeigt, hat bei der BMW Open in Südafrika noch einen geteilten 76. Platz gehabt, dann aber bei der Super Six in Perth schon einen geteilten 33., jetzt eben einen geteilten 3., also das geht deutlich nach oben. Und er nutzt wirklich die Chance, da Preisgeld zu machen auf der European Tour und sich entsprechend gut zu platzieren. was, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache ist.
Und insgesamt gut platziert die Franzosen, 3 unter den Top 10 mit Alexander Levy auf 4 und Benjamin Hébert auf 9. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Maximilian Kiefer, der hat den Cut geschafft, der hat am Ende einen 23. Platz geholt, für ihn auch mal wieder eine okaye Saisonplatzierung, auch wenn man in einem Feld, das jetzt nicht die allererste Garde aus Europa widerspiegelt, vielleicht auch mal denken könnte, man mit ein bisschen mehr Glück, mit ein bisschen mehr Scoreglück und vor allen Dingen mit Scores unterhalb der 70, die Maximilian Kiefer nicht gelungen sind, wäre da auch deutlich mehr drin gewesen, denn die Bedingungen, das hatte Jos Leuten ja im Interview auch schon gesagt, die waren eigentlich perfekt zum Spielen über alle 4 Tage.
Ja, da hat Maximilian Kiefer einfach nicht genügend Birdies spielen können. Also er hatte in der ersten Runde natürlich noch ein Double Bogey auszugleichen und ein normales Bogey, also praktisch 3 Schlagverluste, die er erstmal mit Birdies ausgleichen musste. Da war die -2 dann vergleichsweise okay, die daraus resultierte. Aber er hat halt ansonsten immer im Vergleich zu den anderen einfach zu wenige Birdies gespielt. Er hat sehr konstant gespielt, viele Pars gespielt, wenige Bogies, aber eben wenn du halt 2 Bogies spielst und nur 2 Birdies, ist halt auch eine even Paarrunde. Und das ist dann eben nur dann eben die 72. Und insofern auch am Schlusstag erstaunlich ereignislos mit 3 Birdies und einem Bogey an der 13 dazwischen. Das katapultiert dich halt dann nicht noch weiter nach vorne. Er hat eher am Schlusstag noch Plätze gut gemacht mit dieser 70er-Runde, aber lustig auf seiner Scorekarte übrigens, dass er sowohl Loch 3, ein paar 5, als auch Loch 12, ein paar 5 an allen 4 Tagen jeweils im Birdie gespielt hat. Also die beiden Löcher hat er wirklich gemocht. Aber ansonsten ist es, da ist zu wenig Ausschlag nach oben, zu wenig Birdie-Menge schlicht und ergreifend, und das ist halt so ein bisschen schade, dass er da einige Chancen hat liegen lassen. Schlimmer sieht's ehrlich gesagt aber bei allen anderen Spielern aus Deutschland.
Alle anderen 4 haben es nämlich nicht mal ins Wochenende geschafft. Marcel Siem und Sebastian Heisele, die lagen mit +2 nach 2 Tagen unter der Cut-Linie, und die anderen beiden, Bernd Ritthammer mit +4 sogar, hat's nicht geschafft. Marcel Schneider +6. Also das waren auch wieder 4 Deutsche, die diese Chance nicht nutzen konnten, bei ihren Turnierstartspunkte gut zu machen, um dann eben sich schon mal frühzeitig in Richtung Tourkarte für das nächste Jahr zu positionieren. Bei Marcel Siem, da würde ich sagen, da ist jetzt die Gefahr, dass er tatsächlich die Tourkarte verliert, nicht so groß. Der hat ja die Möglichkeit, auch bei den höher dotierten Turnieren an den Start zu gehen. Aber die 3 anderen, die haben ja keine Kategorie in der European Tour, die ihn irgendwie die automatische Startberechtigung bei vielen großen Turnieren garantiert, sondern die müssen ja dankbar sein über jeden Start, den sie haben. Jetzt haben sie in der letzten Woche in Australien es schon nicht geschafft, Boden gut zu machen, Preisgeld einzusammeln, und jetzt im Oman gehen sie auch wieder leer aus. Was wollen die denn noch für Chancen haben?
Ja, ist schwierig. Also es läuft wirklich bei allen 3 da unten jetzt nicht. Bei Sebastian Heisele war der erste Tag, finde ich, noch einigermaßen vielversprechend, weil er zumindest in der Lage ist, auf so einem Platz 7 Birdies zu spielen. Da waren halt nun mal leider auch 3 Bogies dabei und halt ganz blöd an der 18 dann ein Doppelbogie, worüber er sich sicher sehr geärgert hat. Dann bist du mit -2 dabei, aber eigentlich alles noch gut. Und er hat halt am zweiten Tag dann wirklich nur ein einziges Birdie spielen können und ansonsten wirklich nur 3 Bogies und ein Double Bogey. Und dann bist du aus dem Cut halt mal draußen. Und bei Bernd Ritthammer ist es so ein bisschen ein ähnliches Bild. Bei Marcel Schneider, da will ich jetzt nicht zu böse wirken, aber der scheint wirklich überhaupt nicht zurechtgekommen zu sein, weil da einfach speziell auf den Back 9 viel zu viele Bogies und auch Doppelbogies dabei waren und dem gegenüber natürlich zu wenig Birdies. Also bei Marcel Schneider, weiß ich nicht, also da hat es einfach gar nicht funktioniert. Heisele und Ritthammer, du siehst natürlich dann auch nichts groß, weil die dann nicht im Fernsehbild irgendwie sind, jedenfalls nicht viel. Insofern kann ich auch nicht sagen, woran es liegt. Bei Bernd Ritthammer ist halt schade, weil der ja im Oman schon gewonnen hat und eigentlich, ja, ich hätte mir erwartet, dass er auch von diesen guten Bedingungen da vielleicht irgendwie profitieren kann und daraus Kapital schlagen kann. Heisele theoretisch auch mit dem Potenzial für mehr. Warum das nicht klappt, kann ich dir nicht sagen. Wissen sie vielleicht im schlimmsten Fall auch selber nicht. Aber das ist halt so komplett auf voller Front, weil ehrlich gesagt, also Marcel Siem, bei ihm ist die Lage nicht so bedenklich insgesamt, aber was der da für Farben auf die Scorekarte gebracht hat, von einem Hole-in-One an einem Par-3 am ersten Tag bis zu einem Double-Bogey halt am zweiten Tag, ist da wirklich alles mit vertreten, und aber viel zu viele Bogies, viel zu viele Schlagverluste. Natürlich sieht man, dass er auf so einem Platz auch Birdie spielen kann und natürlich auch ein Hole-in-One spielen kann. Dabei ist allerdings dann doch immer das Glück dann auch extrem dabei. Aber das ist halt ein Ausschlag, den muss er, also sie muss unbedingt diese Tiefs in den Griff kriegen, weil er zeigt zumindest das Potenzial, dass er auch Birdie spielen kann. Aber bei den anderen ist es wirklich so, dass die da nicht richtig Fuß fassen konnten. Und ich kann dir nicht erklären, woran das liegt.
Wir werden das Ganze natürlich weiter im Auge behalten, hoffen, dass da vielleicht noch mehr kommt, dass in den nächsten Wochen dann das irgendwann doch mal Klick macht, vielleicht auch bei den deutschen Turnieren dann die Möglichkeit genutzt wird, vom Startrecht zu profitieren und da eben entsprechend Euros gut zu machen, um die Tourkarte zu behalten. Ansonsten muss man vielleicht auch irgendwann einfach mal sagen, es reicht dann einfach auch nicht für die European Tour, dann ist es eben nur Challenge-Turnier-Niveau. Aber das wollen wir jetzt mal noch nicht verschreien. Wir wollen das weiterhin fair im Auge behalten und uns jetzt auch nicht von diesen Ergebnissen zu sehr runterziehen lassen und da jetzt zu sehr draufhauen. Aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die auffällt in den letzten Wochen und die wir auf jeden Fall mal thematisieren mussten. Ansonsten haben wir natürlich noch mehr hier zu besprechen heute bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir gucken noch zu den Champions und wir gucken auch zu den Damen auf der LPGA Tour, denn die waren in Australien unterwegs und darüber gibt's gleich mehr zu hören hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportradio.de. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Dann kommen wir zur Champions Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir haben eben ein bisschen sehr hart mit der deutschen Elite auf der European Tour abgerechnet. Das Wort Elite war jetzt auch ein bisschen falsch gewählt, nach dem, was wir eben gesagt haben. Aber mit den deutschen Spielern, die dort ja sich nicht mit Ruhm bekleckert haben im Oman, über die haben wir eben ein bisschen hart den Stab gebrochen. Das relativiert sich alles ein bisschen vielleicht, wenn wir jetzt auf die Champions Tour gucken und auf Bernhard Langer, der für seine Verhältnisse ungefähr genauso schwach war wie die Jungs im Oman. Der ist nämlich nur geteilter 36. geworden bei der Chubb Classic und das ist für Bernhard Langer auf der Champions Tour natürlich auch ein Ergebnis, was man von ihm überhaupt nicht gewohnt ist. Keine Top 10, keine Top 20 Platzierung und vor allen Dingen auch kein Sieg. So weit war er ewig nicht mehr weg von einer Spitzenplatzierung auf dieser Serie. Gewonnen hat am Ende Joe Durant mit minus 19 Vierschläge vor Billy Mayfair, David Toms, Tim Petrovic und Lee Jensen, die sich alle den zweiten Platz teilen und auch Steve Stricker, der war noch geteilter Zweiter. Die Serie, hast du irgendwelche Informationen, was mit Bernhard los war?
Nee, leider nicht. Und bin ich natürlich auch überhaupt nicht gewohnt, dass man das weit runter scrollen muss. Ich hatte erst so gedacht, okay, vielleicht spielt er gar nicht mit, wenn er nicht unter den Top 5 zu finden ist. Insofern ist bei ihm natürlich die Erwartungshaltung bei uns schon immer eine sehr hohe, das ist klar. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe es auch nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber es ist halt schon frappierend tatsächlich. Die Platzierung bei Bernhard Lange ist es ein bisschen so wie bei Olympia, alles was nicht Top 3 ist, ist eh uninteressant. Das interessiert ihn nicht und sonst auch keinen, aber insofern geteilter 36. Das kann er sich irgendwie sonst wohin abheften, das ist ihm wurscht. Was halt wirklich frappierend ist, ist tatsächlich die Distanz zum Führenden. Also wenn da Joe Durant in der Lage ist, eine minus 19 zu spielen und dann halt Lange eine minus 5 spielt, das sind 14 Schläge dazwischen. Also insofern kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Bernhard Lange im Moment es den Kollegen auf der European Tour ein bisschen gleich tut und auch da leider etwas abgeschlagen ist vom Feld. Ist aber jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Wir haben jetzt nicht näher analysieren können, woran das lag und was ihn da abgehalten hat, sich da weiter vorne einzureihen. Insofern ist es eigentlich mehr eine Meldung, weil es mal was anderes ist, weil wir sonst da immer nur von seinen Siegen berichten und von seinen Top-Platzierungen. Und da kann er, glaube ich, auch einmal verkraften, wenn wir dann von diesem geteilten 36. Platz berichten, um die Jungs auf der European Tour auch so ein bisschen zu relativieren.
Die Turniere, wo er dann wieder vorne sein wird, die werden kommen in Bälde, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber wir müssen noch über weitere Schläge bei diesem Turnier, bei der Chubb Classic sprechen. Und da einer, der dem Turniernamen sehr ähnlich kommt, das Wort Chubb und Chubby einfach mal nimmt, John Daly bei aller Ehrerbietung, geteilter oder ist Achter geworden, am Ende alleiniger Achter sogar und der hat ein wirkliches Ausrufezeichen an der 16 auf der Schlussrunde geliefert.
Ja, da hat er eingelocht. Das war ein ziemlich spektakuläres Hole-in-One. Spektakulär ist bei ihm ja schon alles deswegen, weil er immer so unfassbare Klamotten anhat, so auch an diesem Tag natürlich. Aber er hat halt auch, also John Daly ist eben John Daly. Die Schlussrunde von ihm war ging erstmal völlig unspektakulär los. Dann hat er 3 Birdies gespielt, von der 6 bis zur 9. Und dann hat er wirklich eine Becken eingespielt, die also absolut typisch John Daly ist. Ein Bogey an der 11, gefolgt von einem Eagle an der 13, gefolgt von einem Bogey an der 14, dann das Hole-in-One, also auch ein Eagle an der 16, dann nochmal ein Birdie an der 17 und an der 18 zum Abschluss noch ein Bogey, wo du dann auch sagst, so wow, okay, also Ausschläge in alle Richtungen. Aber John Daly ist natürlich von seinem Spielpotenzial da auf der Champions Tour mit Sicherheit ganz vorne dabei. Und ist halt so ein bisschen wie Bubba Watson, also für komplett andere Typen jetzt von der Persönlichkeit her, aber vom extrovertierten Spielstil her ist er natürlich eine Bereicherung für die Seniorentour, bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wird auch für die Zuschauer natürlich einfach spektakulärer anzuschauen sein als jetzt so ein paar andere der nicht mehr ganz so jungen Herren, die jetzt also wirklich deren Leistung absolut zu respektieren ist und in allen Ehren zu halten ist, aber die jetzt natürlich vom Auftreten her dann doch eher ein bisschen zurückgenommener sind, vor allen Dingen dann auch im Alter. Und ich glaube, John Daly setzt da einen schönen Farbtupfer zusammen, übrigens mit Miguel Angel Jimenez, der am Platz hinter ihm war, auf dem alleinigen 9. Platz mit einem Schlag mehr, mit -12. Der natürlich auch als Type auf dieser Tour einfach wirklich gut tut und der uns eher auf der European Tour fehlt, wenn er dann da nicht spielt. Also insofern, das sind so zwei Typen, die, glaube ich, auf der Champions Tour wirklich erwähnenswert sind.
Der eine setzt Farbtupfer, der andere Rauchzeichen. Also das ist doch dann auch
sehr
was,
schön.
Was
sehr
man
schön.
Immer wieder im Blick behalten sollte. Wir halten natürlich auch die Frauen im Blick und schauen damit zur ISPS Henda Women's Australian Open. Ein interessantes Turnier und eine Siegerin mit einem vertrauten Namen. Heißt sie, ist aber nicht Lydia Ko, sondern Jin Young Ko. Und die ist noch sehr jung, die ist nämlich erst 22, aber die hat sich jetzt ihren ersten großen Titel auf der LPGA-Tour gesichert, Desiree, und damit auch gleich nochmal Geschichte geschrieben.
Ja, hat sie, und zwar in beeindruckender Manier. Das ist nämlich seit x Jahren, um genau zu sein, seit 67 Jahren das erste Mal, dass ein Rookie auf der LPGA Tour, bei den Ladies tatsächlich beim ersten Turnier gleich einen Turniergewinn einfährt. Und das ist an sich sowieso bemerkenswert, und das ist tatsächlich nur Beverly Hansen gelungen, der Spielerin damals 1951. Das war das zweite Jahr der Tour, und da ist, glaube ich, nicht die Konkurrenz am Start gewesen in dieser Dichte, wie es heutzutage so ist. Also ich würde es als sehr singulären Move bezeichnen. Ist aber tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass Jin Young Ko für Aufsehen sorgt. Die war nämlich schon 2015 bei den British Open dabei. Und also damals eben noch nicht als LPGA-Member, sondern sie hat halt noch auf der Korean Tour gespielt und war dadurch startberechtigt. Und da war es schon wirklich ein absolutes Ausrufezeichen, als sie da in der Schlussrunde mit 3 Schlägen in Führung lag vor Inbee Park, ihrer Landsmännin, Landsfrau. Und da hat wirklich dann letztendlich sich die erfahrenere Spielerin durchgesetzt, und damals hat sie halt diese 3-Schlag-Führung einfach noch aus der Hand gegeben. Da kann ich mich aber noch dran erinnern, das war natürlich für sie kein besonders schönes Erlebnis, wenn ich auch glaube, dass man daraus halt auch wahnsinnig viel lernt, als so junge Spielerin mit 20 da irgendwie im fernen Europa auf so einem krassen Platz dann. Die hatte vorher nie Linksgolf gespielt, die hatte vor dem Turnier, ich erinnere mich noch an die Geschichte, wie wir das auch berichtet hatten, die hat vor dem Turnier einen Tag vorher sich da einen ortsansässigen Caddy geholt, den sie nicht kannte, und den dann mitgenommen. Und dann schafft die es in der Schlussrunde, sich an die Spitze zu setzen. Wenn sie es dann auch nicht nach Hause bringt, aber ein 2. Platz bei den British Open, da kenne ich diverse Kolleginnen, die das gerne mal in ihrer Vita stehen hätten. Insofern war es so ein bisschen absehbar, dass die noch von sich reden machen würde. Und das tut sie jetzt gerade. Und ich glaube, dass sie halt auch zu dieser Gruppe von auch vielen koreanischen Spielern gehört, die eben das entsprechende Mindset auch haben, die da absolut gerüstet sind. Und da kommt ja eine nach der anderen auf die Tour. Die sind ja dann nicht nur so One-Hit-Wonder und verschwinden dann wieder in der Versenkung, sondern sind wirklich ganz, ganz stabil da im Placement. Also bin ich gespannt, wie es weitergeht mit ihr.
Und das ist ja auch das, was die LPGA-Tour momentan auszeichnet. Diese Leistungsdichte an der Spitze. Gut, die meisten kommen jetzt aus Südkorea, aber es ist ja trotzdem eine Phalanx an Spielerinnen, die bei einem Turnier dann zu den Siegkandidatinnen gehören, dass man eben auch nicht genau weiß, was wird passieren. Und da wird es auch Lydia Ko schwer haben, da wieder so in diese Phalanx mit reinzubrechen.
das ist eben die Sache. Also das ist immer noch so, dass sie jetzt, also sie hat einen geteilten 19. Platz gemacht, ist mal so für die Records mit -3. Hat aber halt nach einer guten ersten Runde, da hat sie eine 68 gespielt, dann halt 74, 71, 72. Das ist halt nicht annähernd das, was sie mal früher gezeigt hat. Und also da ist sie schlaggleich zum Beispiel mit Olivia Cohen, um das mal hervorzuheben, was natürlich ganz, ganz toll ist für das Team. Und also Lydia Ko ist einfach im Moment nicht an dem Punkt, an dem sie schon mal war. Sie hat diese ganzen Umstellungen, die sie da gemacht hat, als sie noch Weltranglistenerste erste war, einfach immer noch nicht nicht kompensieren. Eine Umstellung sollte eigentlich dazu führen, dass man sich verbessert. Sie hat die einfach noch nicht nutzen können, sagen wir es mal so. Und und bei der Leistungsdichte ist es halt auch nicht so, dass die Konkurrenz das verzeihen würde.
Oh, definitiv. Das ist aber, du hast es angesprochen, Olivia Cohen, 19. aus deutscher Sicht dann auch eine sehr, sehr schöne Platzierung.
Ja, die wäre mir beinahe durchgegangen, weil die nämlich gar keine Nationenflagge neben dran hat, weil sie offensichtlich da ist natürlich kein LPGA-Tour-Mitglied und hat ihre Chance da eben, übrigens ganz im Gegensatz zu den Herren, halt super genutzt, da aufzutauchen. Ist aber eine tolle Platzierung auf jeden Fall.
Definitiv. Und damit beste Deutsche bei diesem Start in Australien. Caroline Masson, die hat einen Länderkürzel und eine Länderflagge auf der LPGA-Tour-Seite, aber die hat einen geteilten 40. Platz. Da steht kein Score unter 70 in dieser Woche.
Ja, ist insgesamt eine +1, ist aber, also Caroline Masson schafft es seit letztem Jahr einfach wirklich, und nicht nur seit letztem Jahr, aber im letzten Jahr ist es jetzt noch konstanter geworden, sich da immer wieder vorne reinzuspielen, und sie ist in der Lage, dann auch mal einen Top 5 oder auch sogar eben einen Turniersieg da zu holen. Das könnte alles noch weiter vorne angesiedelt sein, natürlich nach unserem Geschmack immer, nach ihrem eigenen bestimmt auch, aber ich finde es zumindest einfach gut, dass sie regelmäßig die Cuts schafft, da wirklich gut dabei ist und sich da konstant etabliert. Und sie ist auf jeden Fall eine verlässliche Größe da auf der LPGA-Tour aus deutscher Sicht. Insofern würde ich das durchaus als positiv bewerten. Wer nicht am Start war, war Sandra Gahl. Und wer aber trotzdem noch am Start war aus deutscher Sicht, ist Letizia Arda-Sanerdiza, die auch startberechtigt war und die allerdings den Cut verpasst hat, jetzt auch ziemlich deutlich. Aber da geht's auch drum, einfach spielen, Chancen nutzen. Ich meine, wenn man sich anschaut, also nur mal zur Relativierung, sie hat mit +9 den Cut verpasst. Die letzte Spielerin, die den Cut verpasst hat, Emily Pedersen, ist eine Solheim-Cup-Spielerin, die dann einfach auch mal ein Tief hat und mal einfach eine 81-81 spielt. Das kann halt mal passieren. Also in ihrem Fall ist es einfach gut, dass sie so Turniere mal spielen darf und da sich eben zeigen kann. Olivia Cohen hat es halt einfach wirklich toll gemacht mit dem 19. Platz. Das ist ein sehr, sehr schönes Ausrufezeichen. Da freue ich mich persönlich sehr drüber.
Also ein schönes Abschlussergebnis dann also auch aus deutscher Sicht, obwohl wir so viel schimpfen mussten heute in der Sendung. Aber das werden wir dann vielleicht in der nächsten Woche auch nicht mehr können. Vielleicht reißen sich alle ein bisschen am Riemen und dann passt das schon wieder. Kleiner Scherz zum Schluss hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Das war wieder unser Blick rundum über die Golfplätze in der Welt. Wir waren auf der PGA-Tour, wir waren auf der European Tour, wir waren bei den Champions und wir waren auch bei den Ladies, haben das Wichtigste des Wochenendes zusammengefasst, und so machen wir es jede Woche hier bei nurgolf auf meinsportradio.de in unserer großen Wochensendung oder auch in unseren Updates, die wir ja dann auch während der Woche von den aktuellen Turnieren dann noch für euch produzieren. Das war's also von uns. Vielen Dank an Desiree Wolf.
Gerne.
Und an euch noch der Hinweis, wo wir auch sehr akribisch dran arbeiten, unsere Olympia Berichterstattung in dieser Woche noch. Läuft ja die zweite Woche in Pyeongchang und da solltet ihr jeden Tag reinhören bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Da fassen wir das Tagesgeschehen ausführlich für euch zusammen.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.